ARD.
Wir Landwirte haben immer schon Energie produziert, und zwar Energie für den Menschen. So, und deswegen war es eigentlich naheliegend, dass wir auch Energie für den Menschen auch in Strom produzieren.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Oh Mist, mein Akku ist bald leer. Maja, hast du mir ein bisschen Strom von eurem Bauernhof mitgebracht?
Tatsächlich könnte ich das. Ich glaube, wenn du hier in Hannover lebst, bist du auch durch uns teilweise versorgt, Kuhlage.
Sehr gut, dann nehme ich als nächstes ein paar Watt von dir. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 63 Hektar. Liebe Hektis, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Andreas Kuhlage und ich bin eigentlich Radiomoderator, habe mit Landwirtschaft nichts am Hut.
Lebst in der Stadt.
Lebe in der Stadt und bin in diesem Podcast aber dafür zuständig, dass meine liebe Kollegin Maja immer was zu essen hat. Ich habe den Franzbrötchen mitgebracht.
Das stimmt. Ja, Mensch, Kuhlage, du hattest Geburtstag. Danke. Können wir jetzt hier extra mal schön platzieren, dass du schon wieder älter geworden bist. Mhm. Willst du verraten, wie alt? Oder wollen wir dann lieber ein großes Geheimnis drum machen?
Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich 30 Jahre alt geworden bin.
Sehr gut.
50 ist das neue 30.
So sieht's aus. Wie alt bin ich denn dann?
Also in meinen Augen wirst du immer 45 bleiben.
Oh weia, oh weia. Nee, vielen, vielen Dank für das Franzbrötchen, was du mir aus Hamburg mitgebracht hast. Ich bin Maja Muckwitz, ich bin Landwirtin, habe Landwirtschaft studiert und komme hier aus der Nähe von Hannover von einem landwirtschaftlichen Betrieb und werde den in Zukunft übernehmen dürfen.
Ja, und mit diesem Podcast wollen wir ein bisschen so mit Vorurteilen gegenüber Landwirten, aber auch Verbrauchern aufräumen. Schön, dass ihr uns von der ersten Folge an treu seid hier bei 63 Hektar. Falls ihr uns erst seit kurzem treu seid, dann hört euch alle anderen Folgen hier in der ARD Audiothek an. Und heute drehen wir mal so ein bisschen was auf links, finde ich. Es geht um Bauernhöfe, bei denen am Ende kein Essen rauskommt, sondern Strom.
Damit du wieder ein volles Akku hast für dein Richtig. Smartphone, ja. Und du 24/7 dranhängen kannst.
Ist das dann noch ein Bauernhof? Ist das noch Landwirtschaft? Oder was ist das? Rechnet sich das Ganze? Wohin geht die Reise? Darum geht's heute, ne?
Darum geht's, und es geht auch um den gesamtgesellschaftlichen Wunsch, dass wir alle grüne Energie haben, dass wir nachhaltiger leben. Und ich freue mich, dass auch wir in der Agrarbranche da mitwirken und ein ganz, ganz großer Hebel da sind. So auch wir zu Hause. Auch ich bin Energielandwirtin mit unserem Betrieb zu Hause.
Ich zucke ja immer so ein bisschen. Wenn ein Landwirt grün in den Mund nimmt, denke ich mir so, Moment mal.
Aber wer nicht, wenn wir mit der Natur arbeiten und das unsere Grundlage ist?
Ja.
Oder?
Wir gehen Hand in Hand, was das angeht. Aber wir gehen nicht in Hand, wenn wir uns unsere nächste Rubrik angucken, weil da trennen sich unsere Wege.
Das hast du jetzt gesagt, Kollege. Okay. Ich finde, du könntest dieses Mal meinen Fachbegriff wirklich gut erklären.
Majas Landwort.
Ich glaube an dich. Und zwar habe ich dir für die heutige Folge mitgebracht Maisdeckel. Du musst mir den Begriff jetzt erklären.
Tortillas. Maisdeckel sind Tortillas. Frage beantwortet?
Nein.
Maisdeckel. Ja, klar. Also Mais wird gelagert in großen, runden Mais-Silos. Und da sind in der Vergangenheit schreckliche Unfälle passiert. Also man hat ja immer davon gehört, dass Menschen schon in Güllegruben zu Tode gekommen sind. Und das kann auch bei Mais-Silos passieren. Weil
dass du bei so einem neutralen Begriff jetzt so in die Tiefe und Schwere gehst, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagieren soll.
Ich mache mir Sorgen um die Menschen.
Tod und Unfall erwähnt
die Menschen,
hast.
All die Menschen, die im Mais elendig zu Tode gekommen sind, weil man dort reinfällt, man geht unter wie so Treibsand im Mais und dann, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich kann es mir vorstellen, aber ich bin noch ein bisschen krank im Kopf. Also deswegen ist da in diesen Mais-Silos ein Deckel drauf, ein Maisdeckel, um Unfälle, tödliche Unfälle.
Ach, schon wieder hast du es gesagt.
Mais. Ja, Entschuldigung, man muss auch mal die Wahrheit aussprechen. Maisdeckel, Punkt.
Falsch, aber...
Überraschung, Überraschung.
Du hast dir sehr viel Mühe gegeben, ich hab's gemerkt. Oder wir verwenden den Begriff Maisdeckel in dem Moment, wenn wir von einer gesetzlichen Regelung sprechen. Und zwar gibt es da eine Regel, die uns vorschreibt, wie wir unsere Biogasanlagen zu füttern haben. Und da gibt es eine Grenze, wie viel Mais wir in die Biogasanlage werfen dürfen. Und zwar aktuell noch 40% und 2026 soll das nochmal reduziert werden auf 30%.
Aha, okay. Eine Deckelung ist
eine damit Deckelung. Gemeint. Des Anteiles an Mais für die Biogasanlage. Warum, glaubst du, haben wir diese Deckelung?
Na, meine Vermutung ist, ich antworte jetzt mal aus meiner persönlichen Meinung heraus. Mhm. Ich finde das gut, dass der Mais, der ja eigentlich zum Verfüttern da ist, ist ein Lebensmittel für Tiere oder für Menschen, wie auch immer, dass der verfeuert wird oder zu Energie gemacht wird, muss ich ganz ehrlich sagen, hat ein bisschen, um mal im Bild zu bleiben, Geschmäckle für mich. Ich finde das eigentlich nicht gut. Also das, was eigentlich zum Essen sein sollte, dass das dafür benutzt wird, damit wir heizen, Strom haben oder was auch immer. Mhm. Und ich nehme an, dass der Gesetzgeber sich das auch denkt und sagt, irgendwie, es kann eigentlich nicht sein. Vielleicht ist es der moralische Aspekt dahinter, oder was würdest du sagen?
Das ist auf jeden Fall ein Grund, den du gerade nennst. Also wir können ja die Biogasanlage auch mit anderen Materialien füttern, wie zum Beispiel mit Gülle, Mist oder auch anderen Pflanzen. Und ein weiterer Grund ist zum Beispiel, dass wir mehr Biodiversität auf den Feldern wollen. Also Deutschland möchte, dass es eine Vielfalt an unterschiedlichen Kulturen gibt. Und wenn wir jetzt alle Mais anbauen für unsere Biogasanlage, dann wäre das Landschaftsbild ja sehr einheitlich und somit auch das Angebot für alles, was summt, auch sehr einheitlich. Und deswegen versucht hat Deutschland irgendwie einzugreifen und es ein bisschen diverser zu machen.
Und das finde ich gut. Und es gibt ja Alternativen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Es geht hier immer noch um Landwirtschaft. Und bei Landwirtschaft denken wir sofort so an Getreidefelder, an Rapsfelder, an Hafer. Wir denken an Kühe und Schafe. Wir denken auch manchmal an Agrarsubventionen. Aber das alles ist Landwirtschaft. Da wird unser Mittagessen gemacht. Aber wer sagt eigentlich, dass Landwirtschaft bedeutet, dass ein Landwirt mit dem Land wirtschaftet, indem er am Ende nur Essen liefert? Wer sagt den Landwirten nicht auch, dass am Ende Strom bei rauskommt, mit dem wir unsere Handys laden oder unsere Heizung aufdrehen? Und darum geht's in dieser Folge. Landwirtschaft mal ganz anders denken. Landwirte als Energieversorger. Maja, macht ihr sowas auch zu Hause bei euch auf dem Hof?
Ja, also wir zu Hause nutzen auch das, was eh vorhanden ist, also eine vorhandene Ressource wie unsere alte Scheune, auf der wir Solaranlagen haben und liefern ab 20 Hektar Mais für eine Biogasanlage.
Okay, das heißt, ihr habt so eine Mischform.
Ja, also wenn du so willst, haben wir uns für zwei Wege entschieden, zur grünen Energie beizutragen, nämlich einmal Solar und einmal bei der Biogasanlage mitzuwirken. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass rund 26% aller landwirtschaftlichen Betriebe sich für oder erneuerbare Energie produzieren.
26%?
Und krass. Davon sind es 96%, die Photovoltaikanlagen haben, also so wie wir sind. Wir sind also relativ Standard. Und dann 15% von denen sind Biogasanlagen und nur 5% Windenergie.
Also es gibt Windenergie, das sind die Windräder. Klar, es gibt die Photovoltaikanlagen, die sieht man jetzt immer mehr auch an den Autobahnen. Und es gibt die Biogasanlagen, wobei ich mich da auf eine Diskussion einlassen würde, inwieweit das grüne Energie ist.
Können wir gerne. Zum Glück haben wir auch einen Gast eingeladen, den wir auch gleich vorstellen werden. Was sehr, sehr selten ist, aber was wir auch in der Landwirtschaft machen können, ist Wasserkraft. Also, dass wir in irgendeinem Bach die Kraft aufwenden, um Energie zu produzieren. Und Hackschnitzelanlage, aber das ist eher in Richtung Wärmeproduktion.
Okay. Warum habt ihr das damals gemacht?
Also zum einen, weil wir ein weiteres Standbein dadurch auch haben. Also so sind wir eben nicht abhängig von irgendwelchen Weizenpreisen oder von Wetterextremen, die uns die Ernte kaputt machen können. Das heißt, wir streuen damit auf unserem eigenen Betrieb auch unser Risiko, indem wir Photovoltaikanlagen haben. Dann, wie gesagt, wir hatten die Dächer sowieso. Und wir können die Energie auch für unseren eigenen Betrieb nutzen und so noch klimaneutraler arbeiten. Okay. Und irgendwie natürlich auch den Betrieb zukunftssicher machen für die nächste Generation. Also in dem Falle für mich, indem wir unser Risiko minimieren.
Ja, wird das eher mehr bei euch oder sagt ihr, ja, das ist jetzt so eine Nische, wir nehmen das mit, das ist okay, aber es ist jetzt kein Game Changer für uns?
Also wir persönlich sind so, wie wir das gerade machen, erstmal im Stillstand. Okay. Haben da jetzt nicht noch weiter drüber nachgedacht, ob wir noch mehr in dem Bereich machen wollen.
Okay, spannend. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was immer größer wird, zumindest in meiner Wahrnehmung.
Es wird immer größer, weil Deutschland ja auch das Ziel hat, unabhängiger zu werden vom Ausland, also sich irgendwie Energie zu importieren. Und für uns auf dem Land ist es so wichtig, weil wir durch die ganzen Biogasanlagen auch neue Arbeitsplätze haben für den sonst ja wirtschaftlich teilweise uninteressanten ländlichen Raum. Und wir wollen ja wegkommen von der fossilen Energie. Deswegen auch so wichtig, dass wir die grüne Energie auf dem Land haben. Zum Glück haben wir jemanden eingeladen, der da gerade die größte PV-Anlage gebaut hat.
Henning Kruse ist bei uns, Landwirt aus der Nähe von Bremen. Henning hat nämlich sowas wie so ein, ich will nicht sagen Bilderbuchstart hingelegt, von klassischer Landwirtschaft zu moderner Energiewirtschaft, möchte ich fast sagen. Henning, du warst eigentlich Milchviehhalter, hast klassische Landwirtschaft gemacht und bist jetzt mittlerweile einer der größten Energieerzeuger in deiner Region, kann man das so sagen?
Ich glaube, das ist übertrieben. Du sagtest gerade, dass ich ein klassischer Landwirt bin. Ich bin eigentlich kein klassischer Landwirt. Ich bin zwar als kleiner Milchviehhalter angefangen, habe mir mein erstes Vieh geliehen und habe irgendwann mit PV-Anlagen auf dem Dach eine große Milchviehanlage gebaut. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Und dann war ich im Prinzip ein richtiger Landwirt. Habe ich gelernt, habe auch meinen Meister gemacht. Aber da war es schon so, es war eine Situation, dass wenn man nicht einen gewachsenen Hof im Hintergrund hat, dann kann man eigentlich in Deutschland kaum noch als Landwirt starten. Deswegen klassischer Landwirt würde ich jetzt nicht so sehen.
Ja, es ist schwierig. Wir haben in einer der letzten Folgen darüber geredet, dass man kaum was kaufen kann, wenn man Landwirt werden will. Und Pachten lohnt sich auch nicht so richtig. Es ist schwierig. Trotzdem, du hast es geschafft und hast von, wie war das? Wie bist du an den Hof gekommen oder an die Flächen?
Es waren sozusagen die Abfindungsflächen von meinen Eltern. Es waren ein paar Hektar Land, das ist immer relativ von der Größe gesehen. Mhm. Eine leere Industriehalle und ein Wohnhaus und ein Berg Schulden. Das habe ich dazu gewünscht.
Beste Voraussetzung, um zu starten.
Nein. Es war wirklich so, die Schulden haben im Prinzip genau das Vermögen abgedeckt, was da war. Aber ich bin da dankbar für, sonst wäre eben nichts da gewesen und dann muss man halt laufen. Und dann habe ich meinen ersten Laufstall selber ausgebaut und irgendwann habe ich mich mit meinem Bruder, der den elterlichen Betrieb wieder zusammengetan und wir haben da Kühe gemolken. So, das war diese klassische Landwirtsgeschichte, aber das wäre nicht weitergegangen. Und irgendwann in 2011 hatte ich mir überlegt, dass man mein Dach belegen könnte. Also eigentlich habe ich es mir gar nicht selber überlegt. Ich hatte jemanden auf dem Hof, der das mieten wollte und mir da auch schick Geld für geben wollte. Das Dach sollte noch neu gemacht werden. Und ja, das war gut. Das war ein gutes Angebot. Und
Moment, ganz kurz. Der hat sich deinen Hof angeguckt und gesagt, guck mal, da ist eine schöne Fläche. Ich mache dir das alles neu, das ganze Dach, auch mit Photovoltaik. Aber die Kohle, die das erwirtschaftet, die kriege ich.
Ja, aber ich sollte eine Miete davon kriegen. Das war schon schick. Also das war echt, wo ich sagte, boah. Aber dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich, Mensch, auch wenn die Miete nett ist, ich habe zumindest selber mal gerechnet und hatte dann festgestellt, wenn das nicht ganz so schlecht geht, ich habe damals mit 700 Sonnenstunden kalkuliert und da war das schon toll. Und dann bin ich zu meiner Bank gegangen und habe gefragt, gib dir mal 100.000 Euro zu meinen Schulden, die ich sowieso schon habe. So.
Und was haben die gesagt? Nee, ist klar, logisch. Wieso? Du hast ja gar nichts, also geben wir dir noch mehr, damit du noch mehr Schulden machen kannst oder wie?
Ja, es war tatsächlich so, es war ein sehr positives Gespräch. Ich habe ja hier eine Tasse Kaffee neben mir. Ich konnte die Kaffeetasse gar nicht so richtig halten. So saß ich da und hatte nach 100.000 gefragt. Ich hatte schon etwas mehr gefragt, als ich eigentlich gebraucht hätte, weil ich noch ein zweites Dach hatte, wo ich schon drüber nachgedacht habe. Und dann hatte ich zwei Banken, die mir das finanzieren wollten. Und das war für mich eher ein Problem, welche Bank kriegt denn den Zuschlag? Ja, dann habe ich mein erstes Dach belegt und da habe ich noch selber die Dachpfannenfeuer ausgetauscht und selber mit raufgeschleppt, was darauf musste, weil ich Angst hatte, dass ich mit der Kohle nicht hinkomme. Aber dann hatte ich die ersten 2 Monate Einnahmen und denk, boah, wenn das die Kalkulation ist, das sind weit über 1.000 Stunden.
Wir haben es jetzt bildlich vor Augen, wie du auf den Dächern rumgekraxelt bist und deine PV-Anlagen da angebaut hast. Wenn wir jetzt sagen, du bist Energielandwirt, was hast du denn in den letzten Jahren neben dem Dach noch umgesetzt?
Ich habe eine spezielle Lagerhalle, die ich also auch für den Betrieb gebraucht habe, mit 200 kW Solarfläche belegt. Das ist ein Gebäude, das habe ich stumpfweg in den Süden gebaut. Das habe ich quer aufs Grundstück gebaut, weil das war der nächste Schritt, 500.000, die ich da brauchte. Da konnte ich auch noch echt schlecht schlafen, weil 500.000 war so, das wusste ich, das kann man mit harter Arbeit wieder gerade biegen. Aber wie gesagt, das war aber auch schon so viel, dass ich da auch nicht gut bei geschlafen habe.
Ganz kurz zum Verständnis, die Scheune war da eh oder hast du die Scheune extra gebaut?
Ich habe auf dem Grundstück, was ich gekauft hatte, also man kann auch landwirtschaftliche Flächen kaufen, gibt es Kredite für, so schlimm ist das nicht, habe ich eine Halle draufgesetzt als Lager für Futtermittel, für Stroh, für Heu,
Kraftfutter. Und die wird auch als dieses genutzt, genau, also die hat auch eine Verwendung.
Und diese Halle ist nicht ein klassischer Hallenbau, sondern ein Dach beim 1,50 Meter Anfang bis 19 Meter hoch, einmal ein Sonnensegel in den Süden.
Ah, da hast du gleich drauf geachtet.
Genau, und ich habe sogar das quer aufs Grundstück gesetzt. Alle meine Nachbarn haben gedacht, jetzt.
Wie sieht das aus? Henning, also wahrscheinlich haben die gesagt, Junge, wie sieht das aus? Und quer. So, aber wird mir schon klar, das macht natürlich Sinn. Man muss es in die Sonne ausrichten, damit es am effizientesten arbeitet. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis. Also, wenn man sich so eine Photovoltaikanlage aufs Dach baut, wo kommt die Kohle her? Du speist den Strom ein. Damit verdienst du Geld, ja?
Ja, also das EEG, wo alle drüber schimpfen, war im Prinzip der Schlüssel, sowas machen zu können. Das war auch für die Banken die Sicherheit, sowas zu finanzieren. Und da kommt die Kohle her. Das heißt, diese Kohle wird noch nicht am Markt verdient. Das ist also eher so eine Anschubsfinanzierung, ist ja auch stark im Gerede gewesen. Aber trotzdem ist so eine Anlage von den Kosten her so, es geht, aber es ist jetzt auch erstmal nicht so, dass man Reichtümer damit erwerben tut. Man muss schon die Anlage entsprechend konfigurieren, richtige Ausrichtung haben, weil bei so einer Investition 4% mehr als Stromertrag, was im Prinzip passiert wäre, wenn ich sie nicht in den Süden gestellt hätte oder weniger Ertrag hätte, auch schon ein finanzielles Risiko sein können.
Mhm. Ich glaube, was wir uns jetzt nur fragen, wenn wir so Summen hören wie 500.000, ab wann rechnet sich das dann für dich?
Also diese Anlage ist cool. Die hat sich ab dem ersten Tag gerechnet. Ich habe damals diese Anlagen so mit 700, 800 Sonnenstunden kalkuliert. So, und da war es eigentlich so, das war eine Null. Die haben das Gebäude bezahlt, die haben den Kredit bezahlt und damit war das gut. Die war von der Zeit her so gebaut, wenn ich 65 gewesen wäre, wäre das Ding bezahlt gewesen und dann hätte sie halt weiter Strom produziert und das wäre meine Rente gewesen.
Okay, ich wollte es nur unbedingt wissen, weil wir haben ja ganz oft Gäste, die ganz coole Dinge machen, aber diese stehen noch so am Anfang, dass sie davon oftmals auch nicht leben können. Deswegen ist es für mich eine wichtige Frage. Ist das
35% mehr Ertrag, als ich geplant hatte.
Okay, und dann hast du noch Agri-PV. Was ist der Unterschied zu den PV-Anlagen auf deinem Dach zu Agri-PV?
Mir war, wie ich meine Gebäude alle vollgebaut hatte und auch noch einen Laufstall dafür gebaut hatte, auch in einer ähnlichen Form und auch fast 1 Megawatt auf Dächern inzwischen verteilt habe, klar, dass wir in Deutschland unseren Strom nicht produzieren können, wenn wir nur Dächer nehmen. Klar, alle Dächer sollten bebaut werden, das ist, glaube ich, zweifelsohne. Wenn man in Berlin ist, denkt man eigentlich, hier ist viel Platz. Aber
dass heutzutage immer noch große Fabrikgebäude genehmigt werden und gebaut werden an den Autobahnen, sehe ich das manchmal und denke mir so, wie kann das sein, dass man Flächen versiegelt und dann obendrauf keine PV-Anlagen verpflichtend vorschreibt, denke ich manchmal. Aber das nur nebenbei. Aber okay, PV-Anlagen.
Wir brauchen halt irgendwo 2% unserer Landesfläche für Energie und Solar.
Genau, und das ist ein schöner Wert. Pass auf, ich habe hier nämlich eine tolle Rechnung mal gemacht. Henny, ich bin gespannt, ob du mich da korrigierst. Ich habe mich mal zu Hause hingesetzt mit dem Taschenrechner und mit den Zahlen, die ich im Internet gefunden habe. Und jetzt will ich mal was machen. Also, Deutschland braucht im Jahr ungefähr 500 Terawatt Strom. Wir haben in Deutschland ungefähr 35 Millionen Hektar landwirtschaftliche Fläche. Man kann pro Hektar mit einer PV-Anlage ungefähr 700.000 Kilowattstunden Strom erzeugen. Man rechnet ein bisschen hin und her, Das heißt, man bräuchte 2% der landwirtschaftlichen Fläche in ganz Deutschland mit PV-Anlagen vollballern, dann würde uns das den Jahresbedarf an Strom decken. Ist doch eigentlich
das
geil.
Das müssen wir jetzt mal ganz kurz grün unterstreichen, weil das ist das Wichtigste an deiner Aussage, dass wir nur 2% aller Flächen bräuchten.
2% der landwirtschaftlichen Flächen.
So, um den Strombedarf von ganz Deutschland zu decken.
So, da würde ich jetzt mal reingerätschen. Einfach mal so, man sagt irgendwo, dass man 1 Megawatt auf dem Hektar unterbringen kann, maximal. Und wir haben, dann müssen es ungefähr 700 Sonnenstunden sein, die vom Wert her passend wären. Wir haben aber in Deutschland einen Wert, selbst in Bremen, von über 1000 Sonnenstunden. Wir haben einige Gebiete, wo es weniger ist. Wir haben aber im Süden auch einige Gebiete, wo es zu 1200 Sonnenstunden kommt. Das heißt, wir können noch deutlich mehr Energie auf der Fläche erzeugen als ungefähr 30% mehr, wie du jetzt gerade eben erzählt hast.
Das heißt, wir bräuchten weit weniger als 2%.
Ja, weit weniger ist vielleicht nicht ganz richtig, weil wir in Deutschland sehr viele Regeln haben, Abstände und so. Das heißt, wir können die Fläche auch nicht vollständig nutzen. Es müssen überall Abstände eingehalten werden.
Vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären für alle, die nicht so im Bilde sind, Agri-PV-Anlage.
Es sind also Solaranlagen auf einem landwirtschaftlichen Acker, der auch immer noch landwirtschaftlich genutzt wird. Also sozusagen doppelte Ernte. Einmal kannst du Strom von der Fläche ernten. Mhm. Um da mal bildlich zu sprechen. Und auf der anderen Seite hast du die Anlagen in einer passenden Entfernung angelegt, dass du da auch noch mit deinem Traktor durchfahren kannst, dass du da mit deinem Häcksler, wenn du willst, durchfahren kannst, dass du deine Tiere da grasen lassen kannst, wenn es denn irgendwie dafür eine Verwendung hat. Also es muss auf jeden Fall eine doppelte Nutzung haben.
Okay, das heißt, die müssen auch relativ hoch sein, diese Panels dann, oder? Also damit man da drunter durchkommt?
Die Nutzung muss so sein, dass 66% des Referenzertrages, des alten Ertrages, wiedergewonnen wird. Und es darf nur 85% der Fläche bebaut werden. Wobei der gedankliche Fehler aber ist, Module, die oben als Dach drüber sind, sind keine Bebauung. Es sind nur die Streifen, wo die Ständer stehen, gelten als Bebauung und vielleicht ein kleiner Schutzstreifen. So, und bei uns ist es so, dass dieser Streifen weniger als 5% ausmacht von der Nutzung. Und wir kommen ja aus der Wesermarsch, oder ich komme aus der Wesermarsch, und da haben wir halt sehr nasses Land. So, und bei uns gibt es fast nur Grünland und Mais. Das sind die beiden Früchte, die bei uns angebaut werden. Und unsere Milch wird halt zum größten Teil aus Gras erzeugt. Je mehr Gras wir in eine Kuh reinkriegen, je günstiger können wir die Milch erzeugen und je höher ist unser wirtschaftlicher Ertrag.
Okay, das heißt, da werden landwirtschaftliche Flächen vollgeballert, ich sage das jetzt mal laienhaft formuliert, mit Photovoltaikanlagen. Und trotzdem ist die landwirtschaftliche Fläche darunter nutzbar.
Und genau deshalb gibt es dazu auch viele Versuche Kuhlager, weil man das natürlich genauer untersuchen wollte, wie sich zum Beispiel der Lichtbedarf auf die Pflanzen auswirkt, wenn da Agri-PV-Anlagen sind. Und durch die Versuche konnte man herausfinden, dass zum Beispiel Mais, Weizen und Obstkulturen sind jetzt eher Kulturen, die auch viel Licht brauchen. Bei denen konnte man Ertragsrückstände feststellen, also da konnte man am Ende weniger dann ernten.
Ah, okay.
Aber macht dann gibt's, Sinn. Schön, dass du mir folgen kannst. Und dann gab es aber auch Kulturen wie zum Beispiel Raps, Erbsen oder Spargel, die auch mit weniger Licht zurechtkommen. Und bei denen eignet sich dann eine Agri-PV-Anlage dementsprechend eher.
Ah.
Und wer am besten damit klarkommt, sind übrigens unsere deutschen Potatoes, unsere deutschen Kartoffeln, Hopfen und Leguminosen.
Weil also, wir einfach so genügsam
auf
sind.
Bier und Kartoffeln ist Verlass.
Also bei uns ist es halt Gras, weil wir Milch herstellen. Gras braucht nicht den ganzen Tag Sonne. Wir haben gerade jetzt in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, wir nutzen unser Gras 6-mal im Jahr, dass wir teilweise einen Schnitt oder vielleicht sogar 1,5 Schnitte ausgefallen sind, weil wir zu viel Sonne haben. Das Gras ist verbrannt. Also wir brauchen ein feuchtes, nicht zu helles Mikroklima, was das Gras gut wachsen lässt. Das ist so dass wie man Gras produziert, damit man Milch davon haben kann.
Okay, also es geht theoretisch sehr viel darunter. Das ist gut zu wissen.
Was funktioniert, ist Freilandhaltung für Hühner. Das ist so eine Sache, was wohl sehr gut funktioniert, weil diese PV-Anlagen die Greifvögel, die natürlichen Feinde der Freilandhühner, abfangen und die Hühner anfangen, die Fläche auch wirklich zu nutzen. Jetzt ist es bei großen Hühneranlagen so, dass sie eher am Stall bleiben, um Schutz zu haben. Wenn da PV-Anlagen sind, tut sich aber oftmals mit dem Gesetz ein bisschen verhaken. Ich weiß nicht, ob es inzwischen geändert ist, sollte zumindest geändert werden. So ein Landwirtschaft ist ja mehr als eine Pflanze, die da wachsen tut. Ich würde es auch ein bisschen runterbrechen. Wir Landwirte haben immer schon Energie produziert. Und zwar Energie für den Menschen. So, und deswegen war es eigentlich naheliegend, dass wir auch Energie für den Menschen auch in Strom produzieren.
Energie für den Menschen. Was? Krass, ihr wart ja schon immer Energieproduzent. Ja, spannend, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja, stimmt. Ja. Wir haben die Antwort.
Für unser kleines Kraftwerk namens Mensch habt ihr
Energie produziert.
Ja, clever.
Was würdest du sagen, wie wichtig sind jetzt die erneuerbaren Energien für deine Wirtschaftlichkeit? Also wie wichtig ist der Betriebszweig?
Der Betriebszweig wird schon der stärkste werden. Der war in den letzten Jahren schon so, dass er mir das Überleben gesichert hat. Ja. Die Milchviehanlage, die wir gebaut haben, ist auch komplett neu entstanden. Mit der Milchviehanlage wäre ich pleite gegangen.
Wollte ich dich gerade fragen, also hättest du ohne deine Ideen zu der erneuerbaren Energien?
Das weiß ich am Ende nicht, weil es war ja nicht der Fall. Aber ich glaube, die Größe hätte mich vielleicht retten können, das weiß ich aber nicht. Aber ich glaube, wenn ich nicht groß genug gewesen wäre, hätte mich die Bank fallen lassen. Das 2 Jahre Geld zu verbrennen, dann sagt die letzte Bank auch nein.
Okay, ich will dir nochmal auf die Schliche kommen, wie die Idee mit der Photovoltaikanlage, mit dieser Agri-PV-Anlage kam. Hast du gemerkt, ich brauche noch mehr Geld, ich brauche noch mehr Strom oder wann bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
Ich habe auf dem Sofa gelegen und habe im, ich glaube Februar war das, den Kriegsanfang am Fernsehen miterlebt.
Ukraine.
Und mir war in dem Moment klar, diesen Blödsinn, den wir in 12 angestellt haben, also die Energiewende abzuwürgen, jetzt wird Einsicht einkehren und zwar schnell. Und ich habe gar keine Agri-PV-Anlage geplant. Ich habe eine Anlage geplant, die ich auf meinen Flächen bauen konnte und trotzdem weiterhin meine Kühe mit Futter versorgen konnte. Das war mein Ansatz. Und irgendwann lese ich Gesetze von Herrn Habeck oder Gesetzesentwürfe und denke, boah, du hast eine Agri-PV-Anlage. Zwischenzeitlich war es dann wieder keine Agri-PV-Anlage. Aber irgendwann musste ich in das Gesetz gucken, dass diese DIN-Norm, die war gar nicht für mich geschrieben und die war auch für völlig andere Anlagen gedacht. Die passte.
Das ist jetzt Bürokratie Deutschland.
Bürokratie Deutschland. Mhm.
Aber in diesem Falle ausnahmsweise mal zum Positiven für dich.
Für mich war es zum Positiven. Ich bin ja nun nicht der Nabel der Welt. Also das ist eine, wenn wir halt Fläche haben wollen für solche Produktion, muss es schon irgendwie Hand in Hand gehen. Gegeneinander wird das Ganze nicht funktionieren.
Was machst du mit dem ganzen Strom? Den wirst du ja nicht selber verbrauchen, ne?
Ich werde ihn ins Netz einspeisen oder, wenn wir es soweit hinkriegen, direkt an Industriebetriebe verkaufen. So, die Verhandlungen sind sehr weit inzwischen. Das heißt, ich kann 3-4 Werften, also so viel haben wir bei uns vor Ort, könnte ich direkt mit Strom versorgen. Ich produziere oder werde auf der Anlage rundweg 15 Gigawatt Strom im Jahr produzieren.
Das klingt viel.
Ja, das ist viel.
Wie läuft das dann technisch? Irgendwie sagen die, ja, irgendwie so,
ich buddel da ein Kabel hin und dann schmeißen die...
Du machst das?
Schmeißen die mein Verlängerungskabel in ihren Stecker rein und dann liefere ich meinen Strom dahin.
Moment mal, du?
Ich buddel da ein Kabel hin.
Darf man das in diesem Land?
Ja, man darf. Es ist zwar ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich in den Kleingedruckten der Gesetze sich ein bisschen das bearbeitet und guckt, was ist erlaubt, was darf ich und was darf ich nicht, ja, dann geht das.
Für wen lohnt sich sowas? Also wenn uns jetzt die Hektis zuhören, liebe Hektis, und ihr denkt, geil, das ist ja toll, das Geld wächst auf den PV-Anlagen. Ich überspitze das jetzt mal. Ich will das auch machen. Für wen ist das was und für wen ist es nix?
Also diese Hofanlagen, die vom Gesetzgeber her vorgesehen ist mit 2,5 Hektar oder die 1-Hektar-Anlagen, die sollte jeder Landwirt machen. Das ist ein kleiner Jungviehstall, das kriegt jeder Landwirt finanziert von seiner Bank. Das wären zusätzliche Standbeine. Man wird da jetzt auch nicht reich mit, aber es sind einfach zusätzliche sichere Einnahmen. Es würde später die Rente garantieren. Wer das nicht macht, habe ich kein Verständnis für. Das ist einfach eine Sache, die ist überschaubar, ist bezahlbar und ist auch durchaus rentabel.
Und die Agri-PV-Anlagen?
Die Agri-PV-Anlagen bieten halt für den Landwirt den Schlüssel, dass solche Flächen nicht Industrieland werden. Das wäre für einen Landwirt fatal, weil in dem Moment, wo die Flächen vererbt werden, würden sie halt besteuert werden.
Jetzt kann man ja kaum was sagen gegen so PV-Anlagen und Agri-PV-Anlagen, weil man sagt, okay, die sind nachhaltig, die liefern grünen Strom, die rechnen sich, sind toll. Aber unterm Strich, da bin ich auch ganz ehrlich, sie sehen kacke aus. Wenn du mit dem Auto jetzt sag mal die A1 runterfährst, zum Beispiel, ich komme drauf, weil ich bin da lang gefahren, da an der A1 gibt es in der Nähe von Ascheberg eine riesige Anlage, die hat ein Bauer gebaut, müsst ihr euch angucken, gibt es eine tolle Doku im WDR-Fernsehen. Sorry, ich drifte gerade ein bisschen ab, aber was muss ich euch erzählen? Der hat da wahnsinnig viel gebaut und hat sich gedacht, ich mache jetzt Agri-PV und stell Strom her. Der Mann heißt Andreas Füchtling. Und eigentlich gab es da Investoren, die wollten ihm Geld geben und wollten ihm das pachten. Und er hat gesagt, nö. So wie du, hat sich das durchgerechnet und hat festgestellt,
mach ich selber.
Geil, mach ich lieber selber. Und genauso hat er es gemacht. Das könnt ihr euch mal angucken. Den Link zur Doku von WDR Landschaft, den packen wir euch in die Shownotes. Ich finde das toll, dass Leute damit Geld verdienen. Aber es sieht nicht schön aus.
Irgendeinen Tod müssen wir wahrscheinlich sterben. So, und wenn diese Anlagen sich, die werden sich ja ins Landschaftsbild einpassen. So, und dann glaube ich, wenn man im Ruhrpott unterwegs ist und das vielleicht mit PV-Anlagen in der Fläche verteilt, ob das am Ende wirklich so hässlich aussieht. Und die nächste Generation, da ist die Anlage schon da, die hat sich dran gewöhnt, die Leute mussten sich auch erst an meinen Stall gewöhnen.
Und da komme ich jetzt ins Spiel.
Ja.
Also ich bin es, glaube ich, schon ein bisschen mehr gewöhnt, dass bei uns in der Feldmark die Windkrafträder zum Beispiel stehen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das wirklich im Landschaftsbild stört, genauso auch wie mit den Agri-PV-Anlagen, da spiegelt sich ja auch der Himmel drin oder man wird schöner von der Sonne geblendet. Also ich kann mich daran gewöhnen.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst, denke aber, dass man das für die Energiewende ruhig hinnehmen kann. So, jetzt haben wir noch gar nicht über deine Biogasanlage gesprochen. Auch die hast du ja. Was für Strom gewinnst du daraus?
Also ich habe eine Hofanlage. Das heißt, ich bin jetzt auch kein großer Freund von Biogasanlagen, die auf Maisbasis angebaut sind. Das muss ich einfach so sagen, weil der Strom aus Mais-Biogasanlagen konkurriert immer mit Lebensmitteln und wird dadurch immer sehr teuer sein. Das wird nie wirklich wirtschaftlich werden. Und vom Preis her ist es so, wir können inzwischen mit Wind und Sonne und Speichertechnik deutlich günstiger an Strom. Und dann ist nur noch der Punkt da und da wird die Biogasgeschichte wieder interessant in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Also die Biogas, wenn es aus Gülle oder wenn der Mais erst durch, wir haben auch 20 Hektar Mais, die gehen aber erst durch die Kuh durch und dann durch die Biogasanlage. Wenn wir das kombinieren, dann ist das im CO2- und Methanbereich der Gamechanger, weil es zieht so viel Methan aus einem Landwirtschaft, aus einem Kuhhaltenbetrieb raus, dass wir klimaneutral werden. Und wir haben ja nicht, wenn man könnte ja sagen, Kühe müssen weg, das ist ja gerne eine Diskussion. Wir können aber unser Grünland leider nicht selber aufessen und auch viele Getreidesachen können wir nicht selber essen. Das heißt,
von der Qualität her.
Wir brauchen irgendwo ein Tier, was ist zu hochwertigen Eiweiß. Man muss nicht so viel Fleisch essen, wie wir es vielleicht in Deutschland tun. Aber in einer gewissen Form werden wir diese Nutzung brauchen, damit wir halt Dünger haben, natürlichen Dünger. Und auch Lebensmittel, hochwertige Lebensmittel, die wir brauchen können. Und dann haben wir halt die CO2-Geschichte eben.
Was ich total spannend finde, ist, dass du gerade so total, ich sag mal so, ökologische Reizworte benutzt oder so Schlagworte wie Nachhaltigkeit, wie wir müssen...
Das Reizworte? Planet,
nein, ich meine nicht Reizworte, sondern so Schlagworte benutzt, so wo man denken würde, das ist ja ein Öko. Und wenn man dich so erlebt, merkt man, nee, du bist einfach ein kühler Rechner, völlig unideologisch und sagst aber trotzdem, ich will was für den Planeten machen. Also für mich ist es ganz heilsam, jemanden zu sehen, der sagt, ich will was für den Planeten tun, ich will Geld verdienen und ich will, dass das alles irgendwie nachhaltig passiert. Das ist doch...
Wenn wir als Landwirte nicht anfangen, mal ein bisschen kontrovers zu denken, und ich bin auch jemand, der auch sicherlich meine Kollegen immer zu Weißgut treibt mit den Ideen, mit denen ich unterwegs bin. Wir sind der Schlüssel. Wir sind die Fläche. Wir können CO2 binden. Wir können Energie neutral erzeugen. Wir können Lebensmittel neutral erzeugen. Das können wir alles.
Aber trotzdem an dieser Stelle, weil wir ja auch eben gerade so ein bisschen die Debatte hatten, Tank oder Teller, wofür baue ich den Mais an? Für die Biogasanlage oder erst für die Kuh? So machst du es ja in dieser Reihenfolge. Da möchte ich mich einmal für die Ackerbauern einsetzen, die sich vor 20 Jahren dann für eine Biogasanlage entschieden haben. Damals galten ja die Regeln, dass es diesen Maisdeckel, von dem ich am Anfang gesprochen habe, den gab es da einfach noch nicht. Jetzt haben die sich da die Biogasanlage hingebaut, haben ihre Anbaustrategie so angelegt, dass der Mais da reingefahren wird. Und jetzt hört diese Förderung auf und die Landwirte haben die Biogasanlage da stehen. Befreundeter Landwirt von mir zum Beispiel hat jetzt diese Biogasanlage und kann von dem, was die Biogasanlage abwirft, eigentlich so nicht mehr davon leben. Und er müsste jetzt auch selbst entscheiden, muss ich dieser Motor, der müsste auch für, ich weiß nicht wie viele Millionen.
Das liegt an der Größe. Unser Motor ist gerade getauscht worden, sind rundweg 150.000 Euro.
150.000 also Euro sind wieder Investitionen, die man tätigen muss, die man investieren muss. Und da wird dann der Landwirt dann doch irgendwo alleine gelassen. Und für diese Leute habe ich irgendwie dann schon Mitgefühl, weil sie sich damals von der Politik haben leiten lassen, für die grüne Wende irgendwie mitzugehen. Und jetzt haben sie da die Anlage und können dann doch nicht mehr richtig damit wirtschaftlich sein. Das wollte ich nur einmal als Erklärung so noch mit reingeben.
Das ist auch korrekt. Also das war damals auch richtig. Wir hatten einfach zu viel Lebensmittel. Und bevor wir die Fläche nicht nutzen, konnten wir natürlich Energie draus machen. Damals gab es noch keine andere Energie und da war das auch eher konkurrenzfähig. Es hat sich allerdings eben jetzt halt viel gewandelt, dass die Biogasanlagen von sich her konkurrenzfähig werden. Sie werden nur diese Nische bedienen können, diese Stromspitzen abzufangen, sonst werden sie nicht rentabel sein können. So, und das sehen eben auch viele. Und diese Anlagen werden von den Kosten her auch immer mit dem Lebensmittel konkurrieren, weil die Technik wird teurer, die Motoren werden teurer. Das wird immer ein Problem sein und der Wandel wird sich auch da irgendwann durchsetzen.
Ich will mal nachfragen, weil ich hänge noch an dem Punkt, wie verringert man eigentlich CO2 durch diese Biogasanlage? Also die Kuh isst den Mais. So, und dann haben wir Fleisch und Milch. Und trotzdem
pupst
die Kuh und kackt die Kuh und es wird Gülle draus. Und die Gülle, die wird dann in einer Biogasanlage verfeuert.
Die Gülle wird umgesetzt. Die nimmt die erste Verwandlung, die sie eigentlich im Boden machen, schon vor. Und davon leben Bakterien und diese Bakterien scheiden Methan aus. Die pupsen praktisch.
Ja.
So, also die machen das für die Biogasanlage nutzbar. Und dann ist da ein Motor, im besten Fall ein Gasmotor, der nur Gas braucht, der dann da Strom draus macht.
Ah, okay. Aber das Gas bleibt ja. Wo geht denn das hin?
Es wird verstromt und dadurch wird es aufgespalten, dann bleibt CO2. Also es bleibt schon CO2, aber es wird ja parallel Energie erzeugt. Das ist ähnlich wie wenn man einen Baum verbrennt, dann hat man dem Baum ja erst die Energie gespeichert.
Ah, okay.
Nur es entstehen keine Emissionen. Also Emissionen in Form von Feinstaub oder sowas.
Okay, okay, okay. Also es ist nicht ganz weg, es ist immer noch was da, aber es wird zumindest nutzbar gemacht. Ja. Jetzt habe ich es verstanden, alles klar. Mensch, vielen Dank, Henning, das war toll.
Ja.
Vielen Dank.
Freut mich, hat mir Spaß gemacht.
Sehr schön. Wir möchten auf jeden Fall von euch, liebe Hektis, einmal hören, wie findet ihr Windkrafträder oder Agri-PV-Anlagen? Stört euch das? Habt ihr für irgendwas mehr Akzeptanz oder für irgendwas weniger?
Mich würde mal interessieren, wie viele Landwirte das schon machen. Gibt es Landwirte, die hier zuhören, die das schon machen, die darüber nachdenken? Habt ihr vielleicht eine Idee? Macht ihr da gerade was? Habt ihr gerade investiert? Schickt uns mal eure Geschichte über 63hektar@ndr.de. Darüber könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr uns mögt oder wenn ihr Fragen habt. Oder
wenn ihr Kritik an Cola gehabt?
Ja, nein, da natürlich nicht. Aber es sind Nachrichten gekommen, ne?
Hektier Post.
Es ist eine Nachricht zum Beispiel von Gabi reingeflattert und sie hat uns aus der Pfalz geschrieben. Und zwar sagt sie, dass sie einen Moor-Podcast gehört hat und daraufhin hat sie mit ihrem Mann sich mal schlau gemacht und hat in ihrem Garten einen Moor angelegt. Und nun zitiere ich: Das hat natürlich sehr lang gebraucht, bis es ein veritables Moor ist. Aber er hat es in der Tat mit Torf angefüttert. Eure Sendung war mal wieder echt informativ und spannend. Weiter so. Ich liebe 63 Hektar. Oh, jetzt haben wir uns mal selbst gelobt. Das machen wir sehr selten, Kuhlage. Wir lesen hier eigentlich immer auch ein paar kritische Nachrichten vor. Deswegen umso schöner. Habe ich gerade gar nicht mit gerechnet, dass hier auch mal ein Lob reingeflattert gekommen ist.
Aber so ein Do-it-yourself-Moor, das finde ich toll.
Im Garten, ne?
Ja.
Ja, vielleicht kannst du ja mal einen auf dem Balkon anlegen.
Manchmal habe ich das Gefühl, in meinem Badezimmer entsteht ein Moor.
In deiner Badewanne.
Das ist ein anderes Thema, ja. Oder in meinem, kennst du diesen Becher, wo man den Kaffeesatz reinmacht?
Ja, ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, das ist ein Moor.
Ja, das ist zumindest. Humus kann das werden.
Wenn ihr mehr über Moor wissen wollt, wir haben eine Folge dazu gemacht, um die ging es ja auch gerade eben in dieser Nachricht. Die packen wir euch nochmal in die Shownotes. Hört sie euch nochmal an. Dann seid ihr nachher schlauer.
Dann seid ihr bestens informiert.
Ja.
So, und dann kommen wir noch zu meiner Lieblingsrubrik.
Ach was.
Das sage ich ja bei allen Rubriken, aber ich hänge ja auch an der Ach was Rubrik. Und deswegen hatte ich euch letztes Mal verraten, dass wir intern ein bisschen darüber debattiert haben, ob diese Rubrik bleiben darf. Und vielen, vielen Dank, dass ihr uns oder mir vor allem so viel geschrieben habt, dass ihr auch an dieser Rubrik hängt. Und somit habe ich auch in dieser Folge wieder ein Ach was mitgebracht für dich, Kuhlager. KI entschlüsselt Sprache der Tiere. Als Überschrift.
Und Science Fiction.
Und es geht um sprechende Schweine. Es soll jetzt darüber geforscht werden in Kopenhagen mit einer KI, die das Grunzen von Schweinen genauer analysiert, um noch mehr aufs Tierwohl einzugehen.
Ach Quatsch.
Ja.
Also Moment mal, also so Sekunde mal, da gibt es dann irgendwann so einen Google Translator, der
wenn du so willst, ja.
Deutsch-Schweinisch, Schweinisch-Deutsch.
So wäre dann, so müsstest du die Übersetzung einstellen, richtig? Da gibt es dann so einen Algorithmus und der kann dann den Gefühlszustand von dem Grunzen von Schweinen genauer analysieren. Und man hat schon jetzt herausgefunden, also Forscher haben schon jetzt herausgefunden, dass die ein persönliches Grußwort haben, Schweine untereinander, also dass sie sich unterschiedlich miteinander begrüßen.
Wirklich?
Ja.
Yo man, was geht? Stinkt ganz schön wieder, ja. Das ist echt spannend.
Also es soll ja am Ende immer um mehr Tierwohl gehen.
Ja.
Und das ist jetzt auch noch ein Lösungsansatz, wie man versucht, noch mal mehr zu schauen, fehlt dem Schwein irgendwas.
Okay. Vielen Dank. Das hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, es ist alles nur eine Frage der Zeit, bis die KI alles Mögliche entschlüsselt für uns. Aber mich würde wirklich interessieren.
Was so ein Schwein dann sagt?
Dann stehst du da vor dem Gatter und man sagt, Schweine sollen ja sehr klug sein. Also Schweine sind ja wirklich schlau, das weiß man. Und dann weiß man, hey, die beiden unterhalten sich gerade, was weiß ich, gestern Super Bowl geguckt. Oh, nee.
Dann könntest du endlich die Tiere vermenschlichen, weil die sich dann wirklich so unterhalten, wie du sie immer übersetzt.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass wir neue Erkenntnisse haben werden durch die KI, denn man kann ja so schon genügend erkennen, ob es dem Schwein gut geht, am äußeren Erscheinungsbild, an der Bewegung und so weiter und so weiter. Das heißt, es wäre nur noch ein kleinerer, tieferer Einblick.
Das stimmt. 63 Hektar. Ja, das war unsere aktuelle Folge. Gibt's natürlich in der ARD Audiothek. Und da gibt es auch einen ganz anderen Podcast, auf den will ich an dieser Stelle auch nochmal kurz hinweisen, weil er wirklich toll ist. Kempferts Klima-Podcast heißt er. Ich bin ja so ein bisschen klimainteressiert. Und in diesem Podcast werden ganz aktuelle Studien zum Klimawandel besprochen und dann auch analysiert und eingeordnet. Und da wird auch die deutsche Klimapolitik bewertet. Wie weit sind wir da? Müssen wir mehr machen, weniger? Ist ganz toll. Klimaökonomin Claudia Kempfert, nach ihr ist dieser Podcast genannt, gibt auch noch ein paar Tipps, so für das alltägliche Leben, wie man sich nachhaltiger durch sein Leben bewegt. Also Kempferts Klimapodcast, ganz toll, gibt es auch hier in der ARD Audiothek. Hört bitte mal rein.
Cooler Gast, hat mir wieder tierisch viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für das schöne Thema und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ich mich auch und ihr euch hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.